In unserer aktuellen Themenreihe Himmlisch Feiern beschäftigen wir uns mit Feiern, weil das Feiern und das Partyfeiern in der Bibel immer wieder in Verbindung steht zu dem ja, Reich Gottes, zu der Realität, die Gott irgendwie schafft und schaffen will, ja, zu dem, was Gott vorhat mit deinem Leben und mit meinem Leben. Und heute geht es um das Thema Extrastuhl. Und heute ja, beschäftigen wir uns mit einem Kapitel in der Bibel, an dem wir nicht vorbeigehen können, wenn wir uns mit dem Thema Feiern beschäftigen. Und dafür müssen wir so ein bisschen in die Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin schlüpfen. Und ja, darum soll es heute gehen, dass wir so als ja, in der Auseinandersetzung mit diesem Kapitel uns eben in diese Rolle begeben. Und zwar geht es um das 14. Kapitel im Lukas-Evangelium, wo es eigentlich ja, ganz viel darum geht, wie ist es, Gast zu sein, wie ist es, Gastgeber, Gastgeberin zu sein. Und dieses Kapitel fängt damit an, dass Jesus eingeladen wird bei einem Schriftgelehrten, einem sogenannten Pharisäer, also ist so ein Schriftgelehrter, der hoch angesehen ist, der auch irgendwie gebildet ist und der macht so ein, feiert so ein Gastmahl und hat irgendwie aufgetischt und ein bisschen Wein gekauft und hat einfach Leute gefragt, so ein paar Freunde von ihm, die auch Schriftgelehrten sind. Und irgendwie Leute sind bei ihm zu Hause und eben auch Jesus. Und es ist so, dass in diesem Haus von diesem Schriftgelehrten auch ein Mann ist, der irgendwie eine körperliche Erkrankung hat und Jesus begegnet ihm und sieht auch, dass er darunter leidet und heilt ihn von dieser Krankheit. Und die anderen Schriftgelehrten, die da irgendwie am Start sind, fangen dann an, miteinander darüber zu diskutieren, ob das so, wie Jesus das gemacht hat, ob das irgendwie in Ordnung ist. Und Jesus fängt an, mit ihnen irgendwie ins Gespräch zu kommen und wendet sich irgendwann dem Gastgeber zu. Und ich lese euch das jetzt vor aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14, die Verse 12 bis 14 erstmal. Da steht, zudem aber, der ihn eingeladen hatte, sagte Jesus, wenn du ein Mittagessen oder ein Abendessen gibst, so lade weder deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn, damit sie nicht gegen Recht halten und dich ihrerseits wieder einladen. Nein, wenn du einen Gastmahl gibst, dann lade ein Arme, Verletzte, Lahme und Blinde. Und du wirst selig sein. Und selig hört es jetzt ein bisschen so, ah, das hört sich so an, nur mit Flügelchen selig sein. Selig sein heißt eigentlich nur sowas wie glückselig. Ja, man ist irgendwie glücklich, du hast Grund haben zur Freude und dir wird es gut gehen. Du wirst selig sein. Weil, warum wirst du selig sein? Weil sie nichts haben, es dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Also in dieser Realität Gottes, in dem, was, in diesem, dem Plan Gottes, was Gott vorhat, dieses Reich Gottes, da wird es dir vergolten werden. Jetzt natürlich könnte man gucken, ah, was ist das für eine Liste von Leuten, wo Jesus sagt, dass wir die einladen sollten, ja, Arme, Verletzte, Lahme und Blinde. Armen geht es immer schlecht, egal in welcher Kultur. Ja, Verletzte ist spannend, das bedeutet eigentlich wortwörtlich dieses Wort wie jemand wie Durchstochener, also eine Person, die irgendwie Gewalt erlebt hat. Lahme und Blinde, ja, würde man vielleicht heutzutage nicht mehr so sagen, ist nicht so ganz politisch korrekt. Man würde vielleicht sagen, Menschen mit einer Gehbehinderung oder mit einer Sehbehinderung. So, jetzt könnte man ja in die Runde gucken und sagen so, hey, ja, ich glaube, Armutsgrenze in Deutschland ist zurzeit bei 1.300, 1.400 Euro netto ungefähr. Wenn du da drunter liegst, als Single-Person im Single-Haushalt, bist du, lebst du unterhalb der Armutsgrenze so. Oder, keine Ahnung, Blinde soll man einladen, ja, was, wie sieht's aus mit deiner Sehstärke so, ja, und dann könnte man ja sagen, ah ja, genau, diese Gruppe von Leuten, die soll man halt irgendwie einladen und dann wird man glücklich. Aber Jesus zählt da natürlich irgendwie Menschen auf, die in einer besonderen Lebenssituation sind, besonders nämlich, weil sie nicht irgendwie voll teilhaben können an dem gemeinschaftlichen Leben, was vielleicht um sie rum passiert. Das ist bei Armut so. Das geht so bei Gewalterfahrungen, wenn niemand da ist, der vielleicht auch Verantwortung übernimmt und sich verantwortlich fühlt, zu helfen. Auch Menschen mit Behinderungen, wo die in einem Umfeld leben, wo das nicht als normal gilt oder wo sie außerhalb dessen sind, was irgendwie als normal bewertet wird, Schwierigkeiten haben, am gemeinschaftlichen Leben teilzuhaben. Also man könnte irgendwie heutzutage sagen, naja, es sind Menschen, die irgendwie Diskriminierungserfahrung haben, so, die Jesus da aufzählt. Und da könnte man jetzt auch stehen bleiben und sagen, ah ja, Jesus möchte, dass wir Menschen mit Diskriminierungserfahrungen einladen, anstatt unsere Verwandten und Nachbarn und Freunde. Aber ich finde, es hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle. Ich finde gerade so aus so einer kirchlichen Perspektive hat also so, ne, Kirche hat auch so eine Geschichte von sich selbst als so die Gruppe der Normalen zu markieren und alle anderen, die anderen, die sind dann irgendwie, ja, anders halt, ne? Das sind halt die Armen, denen muss man irgendwie helfen. Den Behinderten, denen muss man irgendwie helfen. Dann gibt es noch irgendwie andere Gruppen, dann gibt es irgendwie die Ausländer, es gibt die Fremden, es gibt die Juden, es gibt irgendwie ganz viele andere. Und die anderen sind entweder, ja, die diskriminiert man entweder oder man idealisiert sie vielleicht auch so. Das ist so was in Kirche immer wieder passiert ist. Ich glaube so, wir finden so einen ganz wichtigen Schlüssel, wenn wir uns so das Weltbild von Jesus anschauen, das Menschenbild von Jesus anschauen, das er hat, wenn Jesus so spricht. Und ich glaube, ganz hilfreich ist da, ganz an den Anfang der Bibel zu schauen, in so die ersten Kapitel, in denen es darum geht, wie Gott die Welt schafft, wie Gott uns Menschen schafft. Und wenn Gott den Menschen macht, dann steht in der Bibel, ganz am Anfang, lass uns den Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich. Also der Mensch wird geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gott macht den Menschen und nimmt sich selbst quasi als ein Modell und sagt, der Mensch soll mich irgendwie repräsentieren, soll mich widerspiegeln in dieser Welt. Und das ist auf der einen Seite irgendwie auch, ne, eine Aufgabe, ein Ebenbild Gottes zu sein. Aber es hat vor allen Dingen ganz, ganz was mit der Identität des Menschen zu tun. Das ist das, was Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Und das ist völlig egal. Und das ist das eigentlich Revolutionäre an diesem Anfang der Bibel, ist, jeder Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. So, es wird sogar noch mal, es kommt so ein Halbsatz danach, da sogar gesagt wird, so, männlich und weiblich, also so, Männer und Frauen ist egal. So, alle Geschlechter sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ist auch egal, ob die Königin, der Pharao, nein, alle Menschen, der Mensch ist als Ebenbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch hat Wertschätzung verdient, hat Respekt verdient. Als Ebenbild Gottes. Und in unserer Realität ist es aber nicht so, in der Welt, in der wir leben. Und es gibt Menschen, die das schon irgendwie, den Respekt und die Wertschätzung eines Ebenbildes Gottes bekommen. Ich weiß nicht, meine Oma ist als Katholikin, war die immer großer Fan aller Päpste eigentlich. Und wenn die vom Papst erzählt hat, dann hat man gemerkt, ah ja, da ist eine Ehrfurcht da, da ist eine Wertschätzung da, da ist ein Respekt da. Sie nimmt da jemanden wahr als ein Ebenbild Gottes. Oder vielleicht andere Leute, irgendwie Stars, Leute, die du irgendwie, wo du denkst, ah krass, so, die sind so besonders und irgendwie, wow, das irgendwie, da habe ich Ehrfurcht. Aber es gibt auch Menschen in unserer Welt, Ebenbilder Gottes, die nicht angemessen gewertschätzt und respektiert werden. Die vielleicht sogar, je nach Lebenssituation, mit Ängsten zu leben haben oder Schmerzen, für die sich aber keiner verantwortlich fühlt und wo niemand denkt, ah, da muss jetzt aber geholfen werden, sondern man nimmt es halt so hin, dass Menschen in diesen Lebenssituationen sind. Und denen sagt Jesus, wir alle sind Ebenbilder Gottes, aber denen sollt ihr begegnen als Gastgeber und Gastgeberinnen und Wertschätzung und Respekt zu geben, die sie verdienen als Ebenbilder Gottes. Jesus sagt, feiert zusammen und werdet glücklich daran. Jetzt denkst du vielleicht so, ah, Janik, okay, ist ja alles interessant und so, Leute einladen, aber ich lade ja noch nicht mal meine Familie zu mir nach Hause ein. So, meine Freunde lade ich normalerweise auch nicht ein. So, vielleicht bist du jemand, ah, ich besuche gern Leute und bringe da vielleicht auch mal Blumen mit oder so, aber oder geh aus, aber ich lade Leute eigentlich nicht ein. Das ist eigentlich nicht meine Art zu leben. Und ich finde es total spannend, weil Jesus in dieser Geschichte, die ich so erzählt habe und wo ich daraus vorgelesen habe, Jesus ist ja selber auch gar kein Gastgeber. Also Jesus lädt ja gar nicht Leute zu sich nach Hause ein, sondern eigentlich ist Jesus ein Gast in der Situation, in dem Haus dieses Schriftgelehrten. Und Jesus fängt dann an, Kontakt aufzunehmen zu diesem Mann, den er dann heilt, und hat dann irgendwie Diskussionen mit den anderen Gästen und sagt ihnen eigentlich, wie sie so ein bisschen sich als Gäste verhalten sollten. Und dann redet er mit dem Gastgeber und sagt ihm eigentlich so, ah ja, du hast hier die Leute eingeladen, ist ja alles schön und gut, aber nächstes Mal lad doch einfach mal die nicht ein, sondern andere Leute so. Also Jesus hat hier eigentlich ganz viel Meinung und ganz viel, ist sehr involviert und nimmt sehr viel Verantwortung auch. Und Jesus führt sich ja eigentlich auf als Gastgeber. Und ich finde es total spannend, weil das was ist, wenn man sich so die Evangelien anschaut, so die Biografien von Jesus, dann ist es was, was sich so durchzieht. Jesus, ob er jetzt Leute nach Hause einlädt oder nicht, Jesus ist selber, er lebt diesen Lebensstil als Gastgeber. Und als Gastgeber geht er durch die Welt. Und auch wenn Jesus hat kein Haus, so, ne, Jesus kann auch vielleicht nicht kochen für alle, Jesus hat vielleicht auch nicht Geld, dass alle genug Wein trinken können oder so, keine Ahnung, aber Jesus lebt diesen Lebensstil als Gastgeber. Und ich glaube, Leute einzuladen ist vielleicht auch das Einfachste, als Gastgeber, als Gastgeberin zu leben, aber so, Jesus hat diese Lebenshaltung. So als Gastgeber in durchs Leben gehen und andere die Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, die sie als Ebenbilder Gottes alle haben. Besonders die, die diese Wertschätzung und den Respekt nicht angemessen bekommen in unserer Realität. Und ein paar Verse später, nach dem, was ich vorgelesen habe, erzählt Jesus auch ein Gleichnis, das sehr ähnlich ist wie das, was er zu dem Gastgeber gesagt hat. Und da ist ein Satz, da steht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune. Das finde ich spannend, dass so die Landstraße ist der Ort, wo Reisende unterwegs sind. Leute, die vielleicht keinen festen Ort haben, festen Platz haben, gerade die irgendwie unterwegs sind zwischen zwei Orten, die auch vielleicht unsicher sind, Menschen, die auch fremd sind in der Gegend, ja, Leute, die vielleicht aus dem Ausland kommen, geh dahin auf die Landstraße. Und das Zweite, was er nennt, ist Zäune. Und ich finde es so spannend, weil unsere Welt ist eine Welt, die getrennt ist durch Zäunen, ja, durch Scheuklappen in unserem Alltag, durch Mauern, durch getrennte Leben, aufgeteiltes Leben und durch Zäune. Und Jesus sagt, geht an die Zäune und drängt die Leute über die Zäune hinweg hinaus in mein Haus hineinzukommen. Also diese Welt ist vielleicht getrennt durch Zäune, aber im Reich Gottes, in der Realität Gottes, wird das missachtet. Und das ist der Plan Gottes für dein Leben und für mein Leben, diese Zäune in unserer Welt zu missachten. Und danach, in Vers 25, passiert Folgendes. Jesus erzählt da sein Gleichnis und so, und das Gastmahl ist vorbei, die Feier ist vorbei, Jesus geht aus dem Haus hinaus. Und Jesus hat irgendwie jemanden geheilt, Jesus hat Gleichnisse erzählt, Jesus hat Konfliktgespräche gesucht, sag ich mal vielleicht. Und Leute haben das wahrgenommen, haben Jesus gesehen und waren irgendwie begeistert, waren fasziniert und haben gesagt, okay, dem will ich jetzt nachfolgen. Und das steht dann in Vers 25 steht, es zogen aber viele Leute mit ihm. Und er wandte sich um und er sagte zu ihnen, die ihm nachfolgen, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben geringschätzt, kann nicht mein Jünger sein. Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu noch sein eigenes Leben geringschätzt, kann nicht mein Jünger sein. In einer anderen Übersetzung steht da sogar hasst, also der seine eigene Familie und sein eigenes Leben hasst. Sehr hart. Jesus ist oft sehr hart, auch in dem, was er sagt. Und sehr so rüttelt an einem. Und ich finde es auch krass, auch wie Jesus das formuliert. Und ich finde es auch total spannend, dass vorher es die ganze Zeit darum geht, zwei Erzählungen quasi, wo Jesus vor allen Dingen darum geht, als Gastgeber, als Gastgeberin sich zu verhalten. Und jetzt auf einmal bezieht sich Jesus auf das Thema Familie. Und wenn ich so mir anschaue, wieso auch Partnerschaft oder Familie auch funktioniert in unserer Gesellschaft, dann habe ich schon das Gefühl so, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich kenne das in meinem Leben oft so, du hast da irgendwie einen guten Freund, den siehst du vielleicht, wenn du noch jung bist, siehst du den irgendwie fast jedes Wochenende und dann irgendwann so wird sich so verliebt und man beginnt irgendwie eine Partnerschaft und dann ist das Ziel auch irgendwie, dass man heiratet, dann heiratet man vielleicht sogar, man überlegt Kinder zu kriegen, zieht zusammen, kriegt Kinder, dann wird irgendwie noch geguckt, kann man irgendwie, also das Ziel ist dann irgendwie noch irgendwie ein Haus kaufen, das einem dann selber gehört und so. Und am Ende sehe ich diese Person vielleicht so dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Familie sehr stark als Kleinfamilie funktioniert. So, meistens zwei Generationen, vielleicht auch nur eine Generation, die zusammen wohnt. Und das Ziel ist eigentlich, dass man unabhängig wird vom Äußeren. Also man zieht sich so eigentlich nach innen zurück. Ja, am besten mein Haus, das mir gehört, mit meinem Auto, mit meinem Garten, mit meiner Partner, Partnerin, Kinder, zu denen ich dann Bezug habe. Und so auch schön auch Abstand zur Straße. Und wenn dann der Nachbar um 23:30 noch laut ist, dann kann ich zur Not die Polizei anrufen. So das Ziel ist eigentlich dieses, eine Kleinfamilie zu gründen und sich dann nach innen zu kehren. Das ist so ein bisschen auch, besonders natürlich so für die bürgerliche Mittelschicht in unserer Gesellschaft, aber ich glaube, das ist so ein Bild, was wir alle kennen und was uns alle auch prägt. Jetzt irgendwie auch wichtig, sich vielleicht bewusst zu machen, dass das eigentlich nicht normal ist. Also in der Geschichte, wenn man die Zeit zurückdreht, ist das eigentlich so ein Ding, so ein westliches Ding der letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre. Familie war früher nicht die Kleinfamilie aus ein, zwei Generationen, sondern es war immer die Großfamilie vor allen Dingen, die auch wesentlich mehr auch zusammengelebt hat. Und wenn ich das so vergleiche, Saarbrücken hat 180.000 EinwohnerInnen auf 165 Quadratkilometer. So, das ist Saarbrücken im Jahr 2026. Das antike Rom, und Rom war natürlich dicht besiedelt, es war eine große Stadt, aber es gab auch mehrere Städte so, die eine ähnliche Bevölkerungsdichte hatten. Rom hatte 1 Million EinwohnerInnen, ungefähr. Man kann es natürlich nie genau sagen, aber geschätzt 1 Million Menschen lebten in dieser Stadt. Das war damals, war das der Wahnsinn. Und wie groß war Rom in der Antike, zur Zeit Jesu? Rom war vielleicht 15 Quadratkilometer groß. Das würde bedeuten, wenn Rom so groß wäre wie Saarbrücken heute, würden hier in Saarbrücken statt 180.000 Menschen würden über 1 Milliarde Menschen wohnen. Das wäre eine Bevölkerungsdichte ähnlich wie Manila auf den Philippinen. Und das ist der Wahnsinn. Und es passt nicht zu der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft tickt, weil wir oft dieses Ideal haben, eigentlich im Laufe des Lebens andere Menschen auf Distanz halten zu können. Und uns ja zurückzuziehen in unsere Kleinfamilie. Und ich finde es so spannend, auch zu sehen, auch in dem Text von Jesus, was er erzählt, Gottes Plan für unser Leben geht eigentlich über Zäune hinweg und missachtet eigentlich diese Zäune und diese Grenzziehungen und diese Distanzen in unserer Welt. Und ich finde es auch herausfordernd, auch für mich. Und ich merke voll, ich habe auch voll viele positive Beispiele so in meinem Umfeld von Familien, von Partnerschaften, von Ehen, wo Menschen nicht sich quasi zurückziehen oder das als Ziel sehen, sich zurückzuziehen in diese eigene kleine Gruppe, sondern diese Familien, diese Partnerschaften, diese Ehen auch eine Ressource sind. So, andere Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, um Gastgeber, Gastgeberin zu sein. Und ich finde die Vorstellung auch so krass, so dass auch hier, ich wäre nicht in Saarbrücken, wenn ich meine Frau da wäre. So, wenn ich die nicht kennen würde, dann wäre ich auch nicht hier und ich würde auch niemanden von euch kennen. Und ich glaube, dass das zumindest auch was ist, was ich immer wieder auch bei mir aufpassen muss, so. Was ist eigentlich das Ziel? Mein Ziel auch in meiner Familie, ist es mein Ziel, mich zu vergriechen, mich nach innen zu kehren, auf Distanz zu gehen? Oder ist meine Familie eigentlich eine Ressource, die ich auch genießen kann, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, um auch Gastgeber zu sein und da Verantwortung zu übernehmen? Und es kommt natürlich auch immer auf die Phase an. Es gibt natürlich immer Phasen in Partnerschaften und Beziehungen generell in Familien, wo es auch wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern und nach innen zu kehren. Aber trotzdem merke ich so, dass es was, dem, ja, ich mich irgendwie in Zukunft noch weiter dem auf die Spur gehen möchte. Und ja, ich auch was von meinen Single-Freunden lernen möchte, Dinge, die ich vielleicht verlernt habe sogar schon. Genau. Der Extrastuhl am Tisch ist ein Anspruch. Ist ein Anspruch von Jesus an uns. Als Gastgeber, als Gastgeberin durch die Welt zu gehen und Menschen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen als Ebenbilder Gottes. Und zwar denjenigen, die nicht genug gewertschätzt und respektiert werden in unserer Welt. Vielleicht rauszugehen, auch auf die Landstraßen, über die Zäune hinwegzuschauen und ja, als Gastgeber, als Gastgeberin aufzutreten, zu sehen, zu wertschätzen. Aber ich will ein bisschen enden, die Predigt mit was anderem, eigentlich etwas, mit dem ich hätte anfangen sollen. Aber ja, es ist jetzt am Ende sage, weil mir wichtig ist, dass wenn ihr euch an irgendwas erinnert, an diese Predigt, dann ist es das, dass ihr euch daran erinnern sollt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus ist tritt auf als Gastgeber. Und als Christ glaube ich, dass in Jesus sich Gott selbst widerspiegelt und sich zeigt, wer Gott wirklich ist. Und das bedeutet, Gott ist GastgeberInnen. Bei Gott ist immer ein Platz am Tisch. Und auch vielleicht, wenn du als letzte Person kommst und nicht weißt, ob noch ein Stuhl frei ist. So, dann will ich dir sagen, bei Gott ist immer ein Stuhl. Es ist immer ein Stuhl frei, es ist immer ein Platz da. Du bist herzlich eingeladen und es gibt immer noch, Gott hat immer noch Wein da, ja, für ein Gläschen oder zwei. Bei Gott ist Heilung von Verletzungen, bei Gott ist unfassbare Wertschätzung für dich und bei Gott ist unendlich viel Liebe für dich ganz persönlich. Und nicht nur das, sondern Gott hat dich gemacht und als Gott dich gemacht hat, ist Gott selbst Modell gestanden und hat dich nach Gottes Ebenbild erschaffen. Und für Gott bist du unendlich wertvoll. Und das darfst du dir bewusst machen, auch die Woche über, und mit dieser Perspektive durchs Leben gehen. Und ich finde es so krass, denn du kannst auch dazu beitragen, dass Menschen genau das erleben können. Dass Menschen erleben können, dass sie ein Ebenbild Gottes sind. Und zwar mit deinem freien Stuhl, den du hast, an deinem Tisch zu Hause. Amen.